Willkommen zur heutigen Vorlesung. Wir hatten ja uns letztes Mal schon mit der Testgleichung beschäftigt, hatten geschaut, was machen unsere Runge-Kutta-Verfahren, wenn sie auf die Testgleichung angewendet werden, respektive hatten wir erstmal nur das explizite und implizite Euler-Verfahren untersucht und haben festgestellt, dass das explizite Verfahren nur für sehr kleine Schrittweiten das korrekte physikalische Verhalten zeigt in seinen Approximationen. Und dann hatten wir uns noch überlegt, wie wir dann auch in allgemeinen Anfangswertproblemen so ein System von Testgleichungen wiederfinden können, sodass wir das heuristisch dann gerechtfertigt hatten, dass es sinnvoll ist, zu schauen, was machen denn unsere Runge-Kutta-Verfahren, wenn wir sie auf die Testgleichung anwenden. Und basierend auf den Überlegungen wollen wir uns jetzt eine allgemeine Stabilitätstheorie überlegen für Runge-Kutta-Verfahren. Das Ganze beginnt dann mit Kapitel 153, die Stabilitätsfunktion. Und die Motivation hier ist, dass wir letztes Mal ja schon gesehen hatten, wenn wir explizites, implizites Euler-Verfahren auf die Testgleichung anwenden, dann hatten wir irgendwie schon so einen Ausdruck erkannt, der einfach wieder immer wieder iteriert wird, so ein 1 plus h lambda hoch i beim expliziten Euler-Verfahren zum Beispiel, sodass wir über so einen kompakten Ausdruck jede iterierte meines des Verfahrens schon angeben können. Und da wollen wir sehen, dass es auch bei allgemeinen Runge-Kutta-Verfahren möglich ist. Das wird dann die sogenannte Stabilitätsfunktion sein. Nach Abschnitt 1.5.1 gilt für die iterierten des expliziten und impliziten Euler-Verfahrens bei Anwendung auf die Testgleichung damals hatten wir noch Lambda kleiner 0 gefordert und dort hatten wir yi für das explizite Verfahren war gerade so ein 1 plus h lambda hoch i mal der Anfangswert. Und das wollen wir jetzt schon umschreiben, respektive bei dem impliziten Verfahren war das ein 1 minus h lambda hoch minus i mal der Anfangswert y0. Und das H-Lambda ist ja einfach auch aktuell noch reell, aber wir werden auch gleich wieder ins Komplexe rüber wechseln. Das heißt, wir können das auch einfach zusammenfassen und als ein Zeta schreiben. Das wird jetzt das Argument sein von unserer Funktion R, jetzt noch fürs explizite Verfahren. Das heißt, wenn wir hier einfach unser R-exp definieren als ein 1 plus xi oder 1 plus phi, und dann ist es hier oben ein R explizit von H lambda hoch i y0. Und genauso können wir das fürs Implizite machen. Dort ist unsere Funktion R dann gerade ein 1 minus phi hoch minus 1. Genau. Das heißt, wir können bei beiden Verfahren so eine Funktion definieren, sodass ich die iterierte immer schreiben kann als die Funktion hoch i mal eben der Anfangswert, der dann meistens eh noch auf 1 gesetzt wird. Und wir schreiben das gerade mal hin. Offenbar gilt das auch für Lambda komplexwertig. Bei der folgenden Definition werden wir gleich sehen, dass wir doch leicht unterscheiden müssen, denn sobald wir ins implizite Euler-Verfahren reinschauen und das Zeta da, Zeta ist es genau, sobald das Zeta komplexwertig sein kann, dann muss es natürlich nicht mehr unbedingt invertierbar sein, der Ausdruck. Und das schauen wir uns gleich bei der Definition noch an, aber bis auf die seltenen Fälle, wo das auftreten kann, gilt alles auch für komplexwertige Lambda. Genau. Und dieses allgemeine Vorgehen, dass wir die i-iterierte von unserem Runge-Kutta-Verfahren schreiben können als eine Funktion hoch i, das gilt auch für alle Runge-Kutta-Verfahren. Und die Funktion werden wir dann Stabilitätsfunktion nennen. Und das wollen wir in der Definition hier zusammenfassen. Wie gut die Verfahren für die Testgleichung funktionieren, lässt sich also vollständig mit der Funktion R von Zeta beschreiben. Gleiches gilt für allgemeine Runge-Kutta-Verfahren. Und das fassen wir in Definition 1.25 zusammen. Sein A, das war gerade immer die Matrix mit den AIJs, i, j gleich 1 bis s, b waren die bis, und c waren die Zwischenschritte bei dem Runge-Kutta-Verfahren. Sein A, B und C, die Koeffizienten einer Runge-Kutta-Methode. Und was wir für die allgemeine Definition von unserer Stabilitätsfunktion noch brauchen, ist ein bisschen Notation. Wir führen noch ein, diese dicke 1, das soll einfach nur, wir definieren es als den 1-Vektor, den liegenden 1-Vektor transponiert, also einen Spaltenvektor mit nur Einsen drin. Und wir brauchen noch die Identitätsmatrix im R hoch S Kreuz S sei die Einheitsmatrix. Und dann definieren wir die allgemeine Stabilitätsfunktion für Zeta in den komplexen Zahlen. Definieren wir R von Zeta als 1 plus Zeta B transponiert mal I minus Zeta A hoch minus 1 mal die fette 1. Und das Ganze können wir ja erstmal nur definieren, falls I minus Zeta A invertierbar ist. Noch als Bemerkung, wenn wir uns hier die Dimensionen anschauen, I minus Zeta A, Zeta ist einfach nur komplexwertig, wird mit der Matrix A multipliziert. Das Ganze ist hier also, das ist noch eine S-Kreuz-S-Matrix, die invertieren wir. Tun diesen 1-Vektor drauf multiplizieren, das heißt, da kommt wieder ein Spaltenvektor drauf. Der wird mit dB transponiert multipliziert, das heißt, es gibt wieder eine Zahl. Da steht nochmal ein Zeta davor, das heißt, das Ganze ist ja auch wirklich komplexwertig und die Stabilitätsfunktion bildet sozusagen von C nach C ab. Genau. Ansonsten schreiben wir formal R von Theta gleich unendlich. Dass wir da so ein R von Theta gleich unendlich schreiben, das hat sich mehr oder minder eingebürgert. Warum das irgendwie legitim ist, kann man sich wie folgt überlegen. Die Frage ist, wann ist so ein I minus Theta A eigentlich nicht invertierbar? Und Invertierbarkeit kann man ja ganz gut über die Eigenwerte zusammenfassen, im Sinne von, sobald es einen Null-Eigenwert hat, ist es nicht. Es ist nicht mehr invertierbar und die Eigenwerte von so einem, also, keine Ahnung, das kann man kurz mal so machen. Sobald es null Eigenwert hat, ist es also nicht invertierbar. Die Eigenwerte von I minus Theta A sind gerade 1 minus Theta Lambda J und Lambda J sind die Eigenwerte von A. Das ist auch klar und das heißt, I minus Theta A hat null Eigenwert, wenn 1 durch Theta Eigenwert von A ist. Ja? Denn dann haben wir da so ein 1 minus 1 und das Ganze ist 0. Und genau, und wie wir schon sehen, A als S-Kreuz-S-Matrix hat maximal S-Eigenwerte. Das heißt, für maximal S-komplexe Zahlen in der gesamten komplexen Ebene kann dieser Ausdruck überhaupt nur 0 sein. Dementsprechend klammert man den Fall so gewissermaßen aus und behandelt den mit so einem formellen, dort setzt man das auf unendlich, denn an allen anderen, für alle anderen Fälle ist das auch immer invertierbar. Also die Fälle, an denen es nicht invertierbar sind, sind dementsprechend verschwindend gering. Noch zusammengefasst, offenbar ist dies genau der Fall, wenn 1 durch Theta ein Eigenwert von A ist. Also für höchstens S komplexe Zahlen. Was man auch noch bemerken kann, und das ist jetzt ein bisschen ungeschickt, dass ich die Stabilitätsfunktion hier unten hingeschrieben habe. Die Stabilitätsfunktion hängt jetzt nicht von unserem C ab. Also das C von den hohen Koeffizienten steckt so gar nicht drin. Ist mir nur irgendwie bei der Vorbereitung aufgefallen und ist aber auch nicht weiter überraschend, denn die C-Koeffizienten beim Ruhm-Kutta-Verfahren sind ja nur so Extra-Notationen, denn die sind ja über die Bedingung, dass die aufsummiert. Also man hat ja irgendwie sowas wie die Summe der AJL soll CJ ergeben. Und über die Bedingungen stecken die implizit sowieso im A mit drin. Das heißt, dass die in der Stabilitätsfunktion nicht auftauchen, ist auch nicht weiter überraschend, denn das A ist ja schon mit drin. Und solange wir A und B kennen, kennen wir also auch die Stabilitätsfunktion. Und nachdem wir die definiert haben, wollen wir jetzt natürlich sehen, dass dieses Verhalten, womit wir angefangen hatten, dass wir, wenn wir unser Runge-Kutta-Verfahren auf die Testgleichung anwenden, jede mögliche Iterierte über die Stabilitätsfunktion darstellen können, dass wir das auch für alle Runge-Kutta-Verfahren sehen. Und das ist der Inhalt von dem nächsten Satz, 1.26. Betrachte die Anwendung des Runge-Kutta-Verfahrens mit Koeffizienten a in r hoch s kreuz s, b, c in r hoch s auf die Testgleichung. y' von x gleich Lambda y von x. Und hier wollen wir nur bemerken, dass y0 gleich 1 sein soll. Wo genau der Anfangswert x0 liegt, interessiert uns eigentlich nicht so wirklich. Sehen wir dann gleich im Beweis. Mit Lambda in c und Schrittweite h größer 0. Ist die Matrix I minus H Lambda A invertierbar . So ist die Hohenkutta-Methode anwendbar. Das heißt, die möglicherweise impliziten Gleichungen sind lösbar. Und die iterierten sind gegeben durch yi ist gleich r von h Lambda hoch i. Genau, das ist also die direkte Verallgemeinerung. Wir können jede beliebige iterierte über unsere Stabilitätsfunktion gewinnen. Und ja, der Beweis ist eigentlich auch recht straightforward. Die Frage ist also, was passiert denn, wenn wir unsere Runge-Kutta-Methode eigentlich anwenden? Also wir wollen zuerst mal auf die Wohldefiniertheit raus. Anwendung der Runge-Kutta-Methode liefert das möglicherweise implizite Gleichungssystem genau, wie sah das aus? Wir können es erstmal allgemein schreiben. Allgemein war das ja Eta J ist gleich yi plus hi, Summe L gleich 1 bis S, ajl f von xi plus cl hi, Eta L. Offenbar haben wir hier aber die Testgleichung, welche einerseits autonom ist und andererseits schreiben wir hier nur mit Schrittweite h, das heißt im Prinzip auch, dass wir aber eine äquidistante Schrittweite haben und die in jedem Schritt gleich ist. Das heißt, was kriegen wir hier raus? Wir haben ein eta j gleich yi plus h, Summe l gleich 1 bis s a j l und unsere rechte Seite ist einfach nur ein Lambda eta l kriegen wir hierbei raus. Und dadurch, dass es für jedes j gleich 1 bis s gilt, können wir das auch matrixwertig formulieren, indem wir die Notation einführen mit eta soll einfach sein eta 1 bis eta s in einem Spaltenvektor zusammengefasst. Mit eta gleich eta 1 bis eta s ist dies äquivalent zu naja, Wir haben einerseits auf der linken Seite dann nur groß Eta stehen oder nur unser Eta stehen. Das Yi können wir mit unserer dicken 1 multiplizieren. So haben wir das in jeder Zeile auch stehen. Dann kriegen wir ein H Lambda hier raus und AJL mal Eta L in der Summe über L ist dann also einfach nur die Matrix-Vektor-Multiplikation zwischen A und Eta. Und das können wir auch nach Eta umformen. Dort haben wir dann ein I minus H Lambda A mal Eta gleich Yi mal 1. Und dann ist auch klar, woher diese Voraussetzung kommt. Das heißt, sobald die Matrix invertierbar ist, können wir das also rüberschmeißen. Und wir haben eine eindeutige Lösung für unser Eta, also für die ganzen Gleichungssysteme in jedem Schritt. Und damit haben wir auch schon den ersten Teil unserer Behauptung bewiesen. Ist I minus H Lambda A invertierbar? So existiert eine eindeutige Lösung. Eta und die Runge-Kutta-Methode ist anwendbar. Genau. Dann fehlt noch unser zweiter Part, eben dass wir unsere neue iterierte Yi auch wieder über die Stabilitätsfunktion ausdrücken können. Und dort wird uns dann diese Repräsentation von dem Eta hilfreich sein. Das heißt, wir erhalten Yi ist gerade definiert als Yi minus 1 plus H mal die Summe von J gleich 1 bis S BJ Lambda Eta J. Also das ist gerade die Verfahrensvorschrift von unserem Runge-Kutta-Verfahren angewendet auf die Testgleichung. Diese Summe können wir wieder in ein Vektor-Vektor-Produkt überführen, indem wir das schreiben als ein Yi minus 1 plus H Lambda B transponiert mal Eta. Und wenn wir das hier oben nach Eta umstellen, dann, also das Ganze invertierbar ist, haben wir ja sowas wie ein Eta gleich I minus H Lambda A hoch minus 1. Mal 1 mal Yi. Genau. Wenn wir das hier verwenden, kommen wir also auf ein Yi minus 1 plus H Lambda B transponiert mal I minus H Lambda A hoch minus 1 Yi minus 1. 1, da darf man sich jetzt nicht verwirren lassen, warum wir jetzt hier ein Yi minus 1 haben. Das ist, weil wir hier vorne schon mit einem Yi gestartet sind. In der Standardschreibweise ist, glaube ich, hier vorne ein Yi plus 1 und hier steht dann immer das Yi. Das ist aber hier jetzt komplett konsistent und jetzt schreiben wir das einfach nur noch um. Wir ziehen das Yi minus 1 raus, das heißt, wir haben 1 plus H Lambda B transponiert mal I minus H Lambda A in Klammern hoch minus 1 mal die dicke 1 und das Ganze mal Yi minus 1 und dann haben wir hier gerade ein Ausdruck von unserer Stabilitätsfunktion. Das heißt, das ist ein R von H Lambda mal Yi minus 1. Genau, also damit es konsistent zu unserer Definition ist, wäre jetzt unser H Lambda im Prinzip unser Zeta aus den komplexen Zahlen. Aber wir können auch hier einfach weiter H Lambda schreiben. Und dann können wir wieder induktiv vorgehen. Können das Ganze immer wieder machen. Das gleiche Ergebnis halten wir auch für das Yi minus 1 und haben hier ein R von H Lambda hoch I mal y0 und tatsächlich diese Voraussetzung, dass y0 gleich 1 sein soll, ist auch nur aus Convenience, damit dann das Ergebnis schöner aussieht. Also dass das y0 gleich 1 ist, ermöglicht uns hier das noch zu schreiben als ein R von h lambda in Klammern hoch i. Was ja dann die Aussage vom Satz war, man könnte das y0 aber auch einfach auf seinem Wert belassen und hat das dann eben dort noch mit drinstehen. Genau. Denn dementsprechend erhalten wir jetzt also tatsächlich das Resultat, dass wir auch für ein beliebiges Runge-Kutta-Verfahren es uns genügt, die Stabilitätsfunktion zu kennen, sodass wir eigentlich jede iterierte von dem Verfahren durch mehrfache Anwendung von der Stabilitätsfunktion erreichen. Und ja, dementsprechend interessieren wir uns jetzt einfach noch dafür, wie sehen Stabilitätsfunktionen einerseits mal aus, also für bekannte Verfahren von uns. Das werden wir im Beispiel 1,27 gleich machen und dann das auch in den Übungen noch vertiefen. Und eben der, also im Prinzip sehen wir ja, die Stabilitätsfunktion ist sehr, sehr wichtig für so ein Verfahren. Damit haben wir eigentlich alles in der Hand, was das Verfahren macht, wenn wir es auf die Testgleichung anwenden. Und dann nehmen wir auch die Stabilitätsfunktion uns dann im nächsten Abschnitt zur Hand und schauen, wie wir anhand dessen Stabilitätsbegriffe definieren können. Also dann werden wir schauen, wie, was passiert, eben wie gesagt, wenn wir unser Runge-Kutta-Verfahren auf die Testgleichung anwenden, dann mit komplexwertigem Lambda. Und was ist das physikalisch gewollte Verhalten und was soll dann unsere Stabilitätsfunktion respektive unser Runge-Kutta-Verfahren machen? Und anhand dessen definieren wir uns dann eben unsere Stabilitätsbegriffe. Aber zuerst mal das Beispiel 1,27. Genau. Nur im A- und B-Teil die Wiederholung. Für das explizite und implizite Euler-Verfahren, da hatten wir es ja zum Beginn vom Kapitel schon, vom Abschnitt schon ausgerechnet, aber die Stabilitätsfunktion des expliziten Euler-Verfahrens ist, das Tableau war ja gerade 001, und genau, das heißt, wir haben eigentlich nur ein b gleich 1, der Rest ist 0, das heißt, wir haben wirklich nur ein 1 plus Zeta als Stabilitätsfunktion. Und das war ja auch schon das, was wir hier drüben uns überlegt hatten. Das passt also. Beim impliziten Euler-Verfahren können wir genauso vorgehen. Die Stabilitätsfunktion des impliziten Euler-Verfahrens ist, naja, als Tableau hatten wir 1, 1 und 1. Schauen wir noch mal kurz rein. Das heißt, wir kriegen dort sowas wie ein R von Zeta ist gleich, ach Gott, ihr habt das bestimmt bei euch auf dem Blatt griffiger als gerade mit der Tafel. Es kommt raus ein 1 plus, ah, ich habe sogar hier schön hingeschrieben, 1 plus Zeta B transponiert, I minus Zeta A hoch minus 1 mal die 1 und dann bleibt eben nur noch im Übrigen 1 plus Zeta, das B ist gerade 1, 1 minus Zeta hoch minus 1. Genau, das heißt, wir haben hier ein 1 plus Zeta durch 1 minus Zeta, das können wir auf einen Bruch bringen und kriegen ein 1 minus Zeta, es bleibt nur die 1 übrig und ein 1 minus Zeta. Genau, und das war auch schon gerade die Funktion aus dem Beginn des Abschnittes. Machen wir noch im C-Teil was Neues. Da schauen wir uns mal die implizite Mittelpunktsformel an und schauen uns an, wie wir da mit der Stabilitätsfunktion zurande kommen. Das ist tatsächlich schon irgendwie ein Vorgriff auf die Übung, aufs Übungsblatt 4, aber das war ja auch diese Woche zu beachten. Das sollte also nicht allzu neu sein. Das Butcher-Tableau für die implizite Mittelpunktsformel aus Abschnitt 1, 3, 4. Ist Vergleich Übungsaufgabe 4.1. Achso, stimmt, dort sollte man nur das Tableau bestimmen, noch nicht die Stabilitätsfunktion. Auf jeden Fall ist das Tableau 1/2, 1/2 und 1. Die Stabilitätsfunktion ist also R von Zeta ist gleich genau die allgemeine Schreibweise 1 plus Zeta b transponiert, i minus Zeta a hoch minus 1 mal die 1. Und dann haben wir gerade ein 1 plus Zeta mal 1 minus Zeta halbe hoch minus 1 mal 1. Das heißt, es steht nur da ein 1 plus Zeta durch 1 minus Zeta halbe. Wenn man das jetzt auf den Bruchstrich bringt, haben wir oben also ein 1 plus Zeta halbe und unten ein 1 minus Zeta halbe. Damit haben wir also auch die Stabilitätsfunktion von der impliziten Mittelpunktsformel bestimmt und werden das dann auch noch für alle anderen Runge-Kutta-Verfahren eines Tages machen. Genau. Ja?
Nur zum Verständnis, die Testgleichung ist immer eindimensional, oder?
Ja, also wenn wir für unsere Stabilitätstheorie irgendwie ein Runge-Kutta-Verfahren auf die Testgleichung anwenden, dann ist das immer die eindimensionale Testgleichung. Und es basiert ja auf diesem heuristischen Kapitel 1.5.2, wo wir gesagt hatten, in einem allgemeinen Anfangswertproblem können wir lokal sagen, dass das qualitative Verhalten der Lösung irgendwie beschrieben wird durch ein System von skalarwertigen Testgleichungen. Indem wir sagen, dann sagen wir eben, dort haben wir ja nur ein System von eindimensionalen Testgleichungen, die entkoppelt sind. Und daher reicht es, wenn wir sagen, wir schauen uns unser Verfahren an, wenn es auf die 1D-Testgleichung angewendet wird. Genau. Okay, wir haben also gesehen, die Stabilitätsfunktion sagt mir eigentlich alles, was ich über so ein Runge-Kutta-Verfahren wissen möchte. Und jetzt wollen wir uns auch nochmal griffige Stabilitätsbegriffe definieren. Und dazu schauen wir uns nochmal an, was passiert, wenn wir unser Verfahren anwenden auf die komplexwertige Testgleichung und was ist so das physikalische Verhalten, was wir haben möchten. Irgendwie Abfallverhalten, wenn irgendwie dann dementsprechend der Realteil von Lambda sonst wie ist, das werden wir gleich aufdröseln. Und anhand dessen definieren wir dann unsere Stabilitätsbegriffe, also Dinge, die wir eigentlich haben möchten, finden sich dann in diesen Definitionen wieder. Und in der Definition selbst können wir dann auch schon die Stabilitätsfunktion mit ins Spiel bringen. Okay, beginnen wir also nochmal mit der Testgleichung. Die exakte Lösung der Testgleichung y' gleich Lambda y von 0 gleich 1 ist y von x gleich e hoch Lambda x. Es gilt also, na gut, dadurch, dass jetzt wir komplexwertig sind, schauen wir uns jetzt nicht an, was y als Lösung macht, sondern was es betragsmäßig macht. Das heißt, der Betrag von y von x, das ist ja dann einfach der Betrag von e hoch Lambda x. Und wenn wir unser x gerade mal aufdröseln in Realteil und Imaginärteil, dann steht dort also lediglich so ein e hoch ax plus ibx. Das können wir noch schreiben als ein e hoch ax mal e hoch ibx. Und von dem zweiten wissen wir, dass das immer 1 sein wird. Das heißt, im Betrag ist das Verhalten unserer Lösung von der Testgleichung gleichbedeutend mit, was macht e hoch ax, wobei a der Realteil von unserem Lambda ist. Und dementsprechend naja, was ist das Verhalten, wenn der Realteil von Lambda, also das a gegen unendlich geht oder generell größer 0 ist, wird das y betragsmäßig also immer gegen unendlich gehen. Das geht also gegen unendlich, wenn x gegen unendlich geht und wenn der Realteil von Lambda echt größer 0 ist. Genau. Genauso, wenn der Realteil von Lambda echt kleiner 0 ist und x gegen unendlich geht, geht das Ganze dementsprechend gegen 0. Und was kann es noch geben, wenn der Realteil von Lambda gleich 0 ist, dann steht auch hier lediglich nur noch eine 1. Ja. Das heißt, das Ganze ist gleich 1. Für alle x. Und gesondert betrachtet, was passiert jetzt, wenn der Realteil gegen minus unendlich geht? Dann geht das Ganze auch an sich gesehen schon gegen 0, eben auch für alle x. Ja. Das heißt, und außerdem ist für alle x größer 0 geht der Betrag von y von x der exakten Lösung gegen 0, wenn der Realteil von Lambda gegen minus unendlich geht. Genau, das sollte im Großen und Ganzen eigentlich auch unsere Aufdröselung vom realwertigen Fall widerspiegeln. Und die drei wichtigen Fälle, die uns jetzt eigentlich interessieren, ist das, das und der dritte Fall. Also das sind die physikalischen Eigenschaften, die wir irgendwie wieder gewinnen wollen. Einerseits, sobald der Realteil negativ ist, wollen wir ein gewisses Abfallverhalten in unserer Lösung haben. Ja?
Meine X ist doch jetzt komplex, oder?
Ja?
Warum? Also, was heißt
dann
X?
Ist
das nicht
einfach für alle X? Moment.
Er ist nicht Lambda komplex und X?
Ja. Ihr habt recht, das hier ist natürlich Quatsch. Eigentlich dröseln wir genau das Lambda auf. Das ist eigentlich ein A plus ib im Lambda und das x ist weiterhin reellwertig. Entschuldigung. So macht das alles wesentlich mehr Sinn. Es war ja auch ein Kommentar letztes Mal, dass wirklich nur unsere rechte Seite dann komplexwertig ist in der Vorlesung und unsere Zeitvariable, also x in dem Sinne, weiterhin reellwertig bleibt. Alles gut. Danke für den Hinweis. Genau. Und eben diese drei interessanten Fälle, das Abfallverhalten, wenn der Realteil kleiner 0 ist, dieses gleichbleibend auf der 1, wenn der Realteil 0 ist und dieses wesentlich stärkere Abfallverhalten, also sobald der Realteil gegen minus unendlich geht, geht es auch sehr stark gegen 0. Das wollen wir dann eben in der folgenden Definition festhalten und ordnen quasi jeder dieser physikalischen Eigenschaften einen Stabilitätsbegriff zu. Dies motiviert die folgende Definition. Ich wisch einfach mal ein paar Tafeln, dann haben wir auch die ganze Definition auf derselben Tafel. Okay, das Ganze soll also Definition und Satz 1,28 sein. Yi approximiert Y von Hi, seien die Approximationen einer Einschrittmethode auf die Testgleichung. Angewandt auf die Testgleichung, ist vielleicht sinnvoller. Angewandt auf die Testgleichung y' gleich Lambda y von 0 gleich 1 mit äquidistanten Gitterpunkten xi gleich h mal i. Die Methode heißt a stabil. Falls für Realteil von Lambda kleiner gleich 0 stets gilt, dass, naja, was wollen wir in dem Fall haben? Wenn wir den Realteil kleiner gleich 0 sind, sind es also im Prinzip der erste und zweite Fall beide enthalten. Im ersten Fall wollen wir, dass der Betrag gegen 0 gilt, im zweiten wollen wir, dass er gleich 1 bleibt. Das heißt, es macht Sinn, hier zu fordern, Betrag yi plus 1 soll kleiner gleich yi bleiben. Dort haben wir also das Abfallverhalten von unserem ersten Fall mit drin und das Gleichbleibende vom zweiten Fall ist auch enthalten. Falls das gilt, für alle i und alle Schrittweiten, das Verfahren heißt Isometrie erhalten. Wenn für Realteil von Lambda gleich 0 stets gilt, dass yi plus 1 im Betrag gleich dem Betrag y von i ist. Das ist also direkt unser zweiter Fall. Für alle i und alle Schrittweiten h. Und das dritte ist L-stabil. Und L-stabil soll es sein, wenn es A-stabil ist, wenn sie A-stabil ist. Und für alle H größer 0 gilt Y1 geht im Betrag gegen 0. Für Realteil von Lambda geht gegen minus unendlich. Eine Anmerkung zu der L-Stabilität. Im Skript steht das erstmal noch anders drin. Da steht irgend so ein Betrag von Lambda soll gegen unendlich gehen. Da werden wir uns gleich noch überlegen, warum wir das auch so schreiben können. Aber da wir die Definition da tatsächlich auch aus diesen Überlegungen hier motivieren wollten, schreiben wir jetzt erstmal noch Realteil von Lambda geht gegen minus unendlich. Dort hatten wir uns überlegt, geht dann y und x im Betrag gegen 0. Und das formulieren wir hier in dem Sinne, dass wir fordern, die erste Iterierte geht schon im Betrag gegen 0. Und zwei Anmerkungen da dazu. Einerseits geht die erste Iterierte gegen 0, wenn der Realteil gegen minus unendlich geht, und andererseits beinhaltet L-Stabilität ja auch schon die A-Stabilität. Das heißt, wir haben auch unser Abfallverhalten. Das heißt, die Folgeiterierten werden auch nur kleiner werden als das y1 schon. Noch stärker allerdings gilt dieses Abfallverhalten, dass die erste Iterierte schon gegen 0 konvergiert, ja auch für die zweite und die dritte und die vierte und so weiter Iterierte, indem man einfach das Verfahren auf die Testgleichung anwendet und den Startwert eben in die erste Iterierte rein verschiebt. Dann gilt ja via L-Stabilität, das Verfahren ist dann immer noch L-stabil, gilt das Ganze auch für die zweite und die dritte Iterierte. Das heißt also, anschaulich gesprochen, kommen wir mit der L-Stabilität im siebten Übungsblatt auf jeden Fall in Berührung. Dort wird es relativ klar deutlich werden. Und ansonsten kann ich dazu so viel sagen, wenn wir jetzt irgendwie ein System von Differentialgleichungen haben, hatten wir ja gesagt, lokal lässt sich das Verhalten irgendwie über so ein System von Testgleichungen beschreiben. Das hatten wir ja motiviert. Und wenn man jetzt also in seinem System von Differentialgleichungen irgendwelche Lösungsanteile hat, die super schnell abfallen sollen, ja, dann würde das ja da dementsprechend, dass eine von diesen Testgleichungen in der lokalen Approximation auch einen sehr negativen Eigenwert hat. Dann möchte ich ja ein e hoch minus oder ein e hoch lambda x haben mit lambda sehr, sehr negativ. Das entspricht ja was sehr, sehr Dämpfendem, was irgendwie ganz stark gegen Null geht. Und das ist genau das, wo dann die L-Stabilität quasi zum Tragen kommt, dass die sagt, wenn mein Verfahren L-stabil ist, dann tut es auch diese stark dämpfenden Anteile, die ich in der Lösung drin habe, auch korrekt approximieren. Und das ist eben dadurch ausgedrückt, dass dann die erste Iterierte schon gegen Null gehen soll für sehr, sehr negative Eigenwerte. Oder für sehr, sehr negative, ja, doch für die negative Eigenwerte, die dann eben solchen dämpfenden Lösungsanteilen entsprechen. Und auf dem siebten Lösungsblatt werden wir das konkret am Beispiel von der eindimensionalen Wärmeleitung kennenlernen und uns das dort noch genauer überlegen. Wieso diese Definition von der L-Stabilität durchaus sinnvoll ist und es dementsprechend auch Verfahren gibt, die die Eigenschaft besitzen. Okay. Das Ganze soll aber eine Definition und ein Satz sein. Das heißt, wir wollen auch noch äquivalente Varianten von unseren Definitionen formulieren. Wir haben das jetzt alles über den Betrag von yi gemacht, haben aber auch im vorherigen Kapitel gesehen, dass wir jede Iterierte von unserem Runge-Kutta-Verfahren über die Stabilitätsfunktion ausdrücken können. Das heißt, wir können diese drei Begriffe A-stabil, L-stabil und Isometrie erhaltend auch über die Stabilitätsfunktion charakterisieren. Das wollen wir noch tun. Eine Runge-Kutta-Methode ist genau dann A-stabil, respektive eine Feinheit, über die wir noch nicht gesprochen haben. Wir hatten die Stabilitätsfunktion jetzt nur für Runge-Kutta-Verfahren definiert in der Allgemeinheit. Ja. Wir haben aber auch noch andere Einschrittmethoden, also respektive kommen wir in der Vorlesung noch auf andere Einschrittverfahren. Und insbesondere haben wir jetzt die Definition über das Verhalten der Iterierten ist für allgemeine Einschrittmethoden definiert und nur für Ringo-Kutta-Methoden können wir die äquivalente Charakterisierung über die Stabilitätsfunktion auch angeben. Also da kann man auch noch drauf Acht geben. Okay, A-stabil ist das Ganze also, wenn die Stabilitätsfunktion R von Theta im Betrag kleiner gleich 1 ist. Für alle Theta aus den komplexen Zahlen mit Realteil von Theta kleiner gleich 0. Okay, sagen wir gleich was dazu. Isometrie erhaltend, wenn R von Theta im Betrag gleich 1 ist. Für alle Theta aus den komplexen Zahlen mit Realteil von Theta gleich 0. Und die Ringo-Kutta-Methode heißt L-stabil, wenn sie A-stabil ist und die Stabilitätsfunktion R von Theta betragsweise gegen 0 geht. Für Realteil von Theta geht gegen minus unendlich. Wie sieht man, dass das äquivalente Charakterisierungen sind? Naja, wir hatten ja hergeleitet, dass wir für alle Ringo-Kutta-Methoden die iterierte yi schreiben können als ein R von h lambda hoch i. Und indem wir das h lambda einfach als ein Theta aus den komplexen Zahlen auffassen, steht das doch eigentlich schon im Groben und Ganzen da, oder? Oder muss man dazu noch großartig was sagen? Ja. Wenn mein R von Theta betraglich kleiner gleich 1 ist, heißt es ja auch nur, dass ein yi plus 1 betraglich auf jeden Fall kleiner gleich yi ist und so weiter und so fort. Also können wir einfach schreiben, die Äquivalenzen folgen eben aus dieser Darstellung, die wir uns vorher schon überlegt hatten. Und jetzt wollten wir noch was dazu sagen, dass wir auch hier noch den Realteil von Lambda gegen minus unendlich stehen haben. Und zuerst müssen wir dort bemerken, man kann zeigen, dass die Stabilitätsfunktion eines Runge-Kutta-Verfahrens stets eine rationale Funktion ist. Das werden wir in der Vorlesung nicht machen. Wir werden lediglich zeigen im nächsten Abschnitt, dass für explizite Ringo-Kutta-Verfahren die Stabilitätsfunktion immer ein Polynom ist, aber das ist ja schon mal zumindest die eine Hälfte. Da müsste man auch die impliziten Verfahren abhandeln und dort zeigen, dass es auf jeden Fall eine rationale Funktion ist. Wenn man sich die Definition von der Stabilitätsfunktion anschaut, kann man das im Groben und Ganzen schon erahnen, dass es so ist. Rationale Funktion heißt Polynom durch Polynom, prinzipiell. Und dann, genau, wenn wir uns jetzt die L-Stabilität anschauen oder genauer hier, was heißt es dann, wenn wir die Stabilitätsfunktion soll jetzt betraglich gegen 0 gehen und wir wissen, die Stabilitätsfunktion ist eine rationale Funktion, das Ganze soll gegen 0 gehen, für Realteil von Lambda geht gegen minus unendlich, das heißt, der Polynomgrad muss im Nenner größer sein als im Zähler. Sonst geht das Ganze nicht gegen 0. Und wenn der Polynomgrad im Nenner größer ist als im Zähler, dann geht das Ganze gegen 0, egal ob der Realteil von Lambda gegen minus unendlich oder gegen plus unendlich geht. Und dementsprechend hat sich das eingebürgert, dass man an der Stelle nicht mehr Realteil von Lambda gegen minus unendlich schreibt, sondern einfach nur Betrag von Lambda geht gegen unendlich oder Betrag von Zeta geht gegen unendlich. Einfach weil in beiden Fällen das Verhalten das gleiche ist. Ja, ich finde es eigentlich auch ein bisschen schade oder verwirrend, denn eigentlich interessiert uns ja nur der Realteil von Lambda geht gegen Nullfall, aber der Herr von Harrach möchte an der Stelle jetzt nicht der kompletten Literatur widersprechen mit seiner Definition. Daher werden wir das auch gleich umformulieren. Genau. Also nur als Anmerkung, wenn es eine rationale Funktion ist. Das heißt, wenn r von Zeta betraglich gegen 0 gehen soll, für Realteil von Zeta geht gegen minus unendlich, muss der Polynomgrad im Nenner größer als der im Zähler sein. Dann gilt Realteil oder R von Zeta geht betraglich gegen 0, aber auch für Realteil von Zeta geht gegen plus unendlich. Das war die Überlegung, die daraus folgt. Bei der Definition der L-Stabilität stimmt das Verhalten für Realteil von Zeta geht gegen minus unendlich, also mit dem für Betrag von Zeta geht gegen unendlich überein. Und dann wollen wir das hier auch noch übernehmen. So dass das auch konsistent mit dem Skriptaufschrieb ist. Okay. Jetzt haben wir also unsere Stabilitätsbegriffe definiert anhand der physikalisch wünschenswerten Eigenschaften, wenn wir das auf die Testgleichung anwenden. Und dann wollen wir uns natürlich jetzt erstmal noch fragen, die Verfahren, die wir so bisher kennengelernt haben, was haben die eigentlich für Stabilitätseigenschaften? Sind die irgendwie A-stabil, L-stabil oder isometrieerhaltend? Und das wollen wir im Beispiel 1.29 zusammenfassen. Genau, wir beginnen wieder relativ einfach mit dem expliziten Euler-Verfahren. Dort wäre ja auch die Vermutung, dass das eigentlich nicht mal A-stabil ist, denn auch das Abfallverhalten hatten wir ja auch nicht beobachtet in unseren Überlegungen. Und wir können tatsächlich feststellen, wenn wir einfach mal die Stabilitätsfunktion in I auswerten, das heißt, da hätten wir irgendwas mit Realteil gleich 0 und insbesondere in der Definition von der A-Stabilität sollte das ja auch für alle Zeta gelten, die Realteil kleiner gleich 0 haben. Das heißt, auch für I sollte das Abfallverhalten da sein. Wir stellen aber fest, R von I im Betrag ist das gleiche wie 1 plus I im Betrag. Das ist Wurzel 2 und das ist echt größer 1. Und wir wollten ja für die A-Stabilität haben, dass die Stabilitätsfunktion Betrag nicht kleiner gleich 1 sein soll. Auch in diesem Fall, das ist also nicht der Fall. Und für die Isometrieerhaltung wollten wir auch Realteil von Zeta gleich 0 haben. Den Fall decken wir also mit ab. Und auch hier haben wir nicht, dass die Stabilitätsfunktion betraglich gleich 1 ist. Das heißt, das explizite Euler-Verfahren ist also weder A-stabil noch isometrieerhaltend. Klar, wenn es nicht A-stabil ist, kann es auch nicht L-stabil sein, denn in der L-Stabilität ist ja die A-Stabilität enthalten notwendigerweise. Schauen wir uns das implizite Euler-Verfahren an. Für alle Zeta aus den komplexen Zahlen mit Realteil von Zeta kleiner gleich 0 gilt. Naja, wir schauen uns wieder die Stabilitätsfunktion an. Die ist ja gerade 1 durch 1 minus Zeta im Betrag. Wenn wir uns nochmal in den Kopf rufen, wie denn der komplexe Betrag definiert ist, dann ist es gerade 1 durch 1 minus Realteil von Zeta quadriert plus der Imaginärteil von Zeta quadriert. Und genau, wenn der Realteil von Zeta kleiner gleich 0 ist, dann ist 1 minus der Realteil von Zeta irgendwas größer gleich 1. Das Quadrat ist immer noch größer gleich 1. Das heißt, unser Nenner ist allgemein größer gleich 1. Das heißt, das Ganze ist kleiner gleich 1. Ja, und dementsprechend wissen wir, das implizite Euler-Verfahren ist A-stabil. Außerdem gilt, wenn wir jetzt noch auf die L-Stabilität raus wollen, dann sehen wir hier, wenn Zeta im Betrag gegen unendlich geht, heißt es, dass entweder der Realteil oder der Imaginärteil gegen unendlich gehen oder beide. Und dadurch, dass sie noch quadriert werden, geht dann also unser Nenner in jedem Fall gegen unendlich und das Ganze geht gegen 0 im Betrag. Ja? Das heißt, das Ganze ist auch L-stabil. Außerdem gilt, R von Zeta im Betrag geht gegen 0. Für Betrag Zeta geht gegen unendlich. Das Verfahren ist also auch L-stabil. Es ist jedoch wir nehmen das gleiche Beispiel wie beim expliziten Euler-Verfahren. Wir schauen uns R von I an. Das ist also ein 1 durch 1 minus I. Das ist also ein 1 durch Wurzel 2. Auch nicht 1, das heißt, das Verfahren ist nicht isometrieerhaltend. Und als letztens wollen wir uns noch die implizite Mittelpunktsregel anschauen. Ah doch, da ist ja genug Platz sogar. Und einfach nur bemerken, die implizite Mittelpunktsformel ist A-stabil, jedoch nicht L-stabil. Und Isometrie erhaltend. Und das zu zeigen, wird der Inhalt von Übungsaufgabe 7.2 sein. Okay. Jetzt haben wir uns mit unseren Stabilitätsdefinitionen eigentlich angeschaut, wie oder was muss meine Stabilitätsfunktion oder was muss mein Verfahren erfüllen, damit ich die entsprechenden Eigenschaften irgendwie besitze. Und wir haben das aber auf, ich sag mal, globaler Ebene getan. Also wir wollten das ja machen für alle Zeta mit Realteil kleiner gleich 0 oder und so weiter und so fort. Aber wir haben ja auch schon gesehen, oder ich meine, also im Prinzip gibt es ja auch die expliziten Verfahren, gerade weil die dennoch konvergieren, wenn die Schrittweite klein genug ist. Das heißt, auch explizite Verfahren oder eben Verfahren, die gewisse Stabilitätseigenschaften nicht besitzen, können ja dennoch das korrekte Verhalten zeigen, solange die Schrittweite klein genug gewählt ist. Ja. Und darüber gesehen motivieren wir jetzt noch die Definition vom sogenannten Stabilitätsgebiet. Und davor bemerkt, betrachten wir noch einmal die Testgleichung mit Realteil von Lambda echt kleiner 0, A-Stabilität. Bedeutet, dass die Approximationen das korrekte qualitative Verhalten Betrag yi plus 1 ist kleiner gleich Betrag yi für jede Schrittweite h größer 0 zeigen. Auch wenn eine Methode nicht a-stabil ist, kann sie dennoch dieses korrekte Verhalten zeigen, wenn nur die Schrittweite klein genug gewählt ist. Nämlich gerade so, dass R von H Lambda im Betrag kleiner gleich 1 ist. Dies motiviert die folgende Definition. Definition 1.30 zu einer Ruhn-Kutte-Methode. Mit Stabilitätsfunktion R von Theta. Definieren wir das Stabilitätsgebiet durch. Naja, unser Stabilitätsgebiet S soll einfach die Menge aller Zeta in den komplexen Zahlen sein, sodass R von Zeta im Betrag kleiner gleich 1 ist. Ja, also man könnte eigentlich auch das Stabilitätsgebiet zuerst einführen und dann A-Stabilität so definieren, dass das Stabilitätsgebiet einfach die linke komplexe Halbebene ist. Das wäre ja das Gleiche. Genau. Und das einzige nicht A-stabile Verfahren, was wir ja bisher kennengelernt haben, ist das explizite Euler-Verfahren. Das heißt, wir wollen uns nochmal anschauen, wie denn das Stabilitätsgebiet davon aussieht. Und beispielsweise besteht das Stabilitätsgebiet des expliziten Euler-Verfahrens aus allen Zeta in den komplexen Zahlen mit, naja, was wollen wir überprüfen? Wir wollen uns den Betrag von R von Zeta anschauen. Quadriert, das ist ein 1 plus Zeta Betragsquadrat. Lösen wir den komplexen Betrag auf, kommt ja hier gerade der Realteil von Lambda plus Imaginärteil von Zeta, Entschuldigung, quadriert heraus. Und wenn wir anschauen, das Ganze soll kleiner gleich 1 sein, dann wissen wir, das ist also ein Kreis in der komplexen Ebene mit Radius 1 und um den Punkt z gleich minus 1. Ja. Also das wird, wenn wir hier ein minus 1 haben, dann hier ein i, dann ist das gerade dieser Kreis mit Rand als Stabilitätsgebiet. Und dann sehen wir auch, das Stabilitätsgebiet ist also irgendwie beschränkt und Astabilität ist nicht möglich. Das Stabilitätsgebiet besteht also aus dem abgeschlossenen Kreis mit Radius 1 um z gleich minus 1. Okay. Ich denke, dann ist es vielleicht ein ganz guter Punkt, für heute zu enden, gerade weil wir letztes Mal ein bisschen länger gemacht haben und keine Pause gemacht haben heute. Vielleicht noch ein paar Worte dazu noch, wie es weitergeht in dem Abschnitt. Nächstes Mal werdet ihr euch noch über die Nachteile expliziter Verfahren Gedanken machen. Und die Kernaussage dort wird sein, dass kein explizites Runge-Kutta-Verfahren jemals A-stabil sein kann. Und die Argumentation dort ist auch relativ klar und schlüssig. Ihr zeigt zuerst, dass die Stabilitätsfunktion von einem expliziten Runge-Kutta-Verfahren immer ein Polynom sein wird. Ja? Und sobald man das weiß, ist die A-Stabilität eigentlich auch raus. Ja? Denn bei A-stabil geht ja mein Zeta betragsmäßig gegen minus unendlich oder gegen unendlich. Und sobald ich ein Polynom habe, wird mir also dann die Stabilitätsfunktion auch immer irgendwie gegen unendlich konvergieren, wenn Zeta gegen unendlich geht und sicherlich nicht gegen 0. Das heißt, dadurch, dass, also es reicht schon zu zeigen eigentlich, dass Stabilitätsfunktion von einem expliziten Verfahren, Runge-Kutta-Verfahren, immer ein Polynom ist, und dann weiß ich sofort, dass diese Verfahren niemals astabil sein können. Und das ist dann auch der zentrale Nachteil eigentlich dieser Verfahren, dass die also prinzipiell nur dann qualitativ richtige Approximationen liefern, wenn die Schrittweite sehr, sehr klein gewählt ist. Und es war ja auch schon das, was wir zu Beginn dieser ganzen Stabilitätsdiskussion gesehen haben. Und ja, das werdet ihr dann nächstes Mal genauer anschauen. Dann bedanke ich mich heute fürs Zuhören und bis nächste Woche.